Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Erst Flugzeugträger und Bomberstaffel, jetzt ein weiterer Zerstörer. Die USA schicken immer mehr Militär in den Nahen Osten und eskalieren immer weiter im Konflikt mit dem Iran. Wie groß ist die Gefahr für einen realen Krieg? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem schauen wir nach Argentinien. Dort hat eine alte Bekannte wieder beste Chancen auf das Präsidentenamt, Cristina Fernández Kirchner. Und das, obwohl sie sich in mehreren Korruptionsprozessen verantworten muss. Und es geht nach Kolumbien. Wir treffen eine Künstlerin, die aus den Waffen der FARC ein Mahnmal für den Frieden geschaffen hat. Genau ein Jahr, nachdem Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran einseitig gebrochen hat, haben diese Woche also auch die Iraner angekündigt, sich nicht mehr an diesen Deal halten zu wollen. Außer es geschieht noch ein ökonomisches Wunder und europäische Firmen investieren wieder, trotz des Sanktionsdrucks aus den USA, im Iran. Wahrscheinlich ist allerdings genau das Gegenteil. Die USA haben weitere Wirtschaftssanktionen scharf gestellt und nicht nur das. Trump und seine Hardliner verlegen immer mehr Kriegsschiffe und Bomber in den Nahen Osten und erhöhen so den Druck auf das Mullah-Regime. Will Trump einen Krieg mit dem Iran riskieren oder steckt wie so oft Ablenkung von seinen Problemen zu Hause dahinter? Unser Sicherheitskorrespondent Markus Pindor analysiert.
Die Drohung kam an einem Sonntag, um maximale Aufmerksamkeit zu erregen. Die USA würden eine Flugzeugträgergruppe und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten verlegen. Sicherheitsberater Bolton begründete dies mit einer Reihe beunruhigender Warnzeichen, die er allerdings nicht näher erläuterte. Der Adressat, die politische Führung des Iran. Man wolle keinen Krieg, aber die USA seien darauf vorbereitet, auf jeden Angriff zu reagieren. Bolton gilt seit langem als außenpolitischer Ultra. Falke, insbesondere in Bezug auf den Iran.
The longer we wait to confront the threat Iran poses, the harder and more intractable it will become to solve.
Je länger man damit warte, die Bedrohung aus dem Iran zu konfrontieren, desto schwerer werde es, das Problem zu lösen, sagte Bolton bereits 2006, damals UNO-Botschafter der Bush-Administration. Und Bolton ließ nie einen Zweifel daran, dass dies seiner Ansicht nach am besten mit einem Regime-Change, einem Sturz des Mullah-Regimes, zu erreichen sei. Damit ist er nicht alleine, doch viele befürchten, dass Bolton dies mit militärischen Mitteln zu erreichen versuchen werde. Dagegen spricht allerdings, dass sein Dienstherr, US-Präsident Trump, sich stets gegen größere militärische Engagements ausgesprochen hat. Die Drohung ist auch nur begrenzt, denn die Flugzeugträgergruppe Abraham Lincoln war völlig planmäßig bereits 5 Wochen zuvor zu ihrer routinemäßigen Tour in den Nahen Osten aufgebrochen. Aber es ist ein Kurs der Härte, den Trump fährt, seit er vor einem Jahr im Alleingang das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt hatte. Und der ehemalige amerikanische Konteradmiral James Kirby, jetzt militärischer Analyst für den Nachrichtensender CNN, meint, die Trump-Regierung ziele mit den strikten wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen auf einen Regime-Change im Iran. Es ist schwer, zu einer anderen Schlussfolgerung zu kommen. Die Rhetorik der Trump-Regierung deutet darauf hin. Sie will, dass die Mullahs die Macht abgeben. Aber was sie tut, ist Folgendes. Sie stärkt die Hardliner im Iran. Die einzigen, die den Nukleardeal mehr hassen als Trump und seine Unterstützer, sind die Mullahs, die Hardliner. Sie mögen Rouhani nicht und sie mögen den Nukleardeal nicht. Die Trump-Regierung wird wahrscheinlich einen bewaffneten Konflikt mit dem Iran zu vermeiden suchen. Aber wenn sie einen Machtwechsel im Iran will, tut sie genau das Falsche. Sie besorgt das Geschäft der iranischen Hardliner. Die Europäer, also die Signatarstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien, können derzeit nicht viel tun, außer an die iranische Regierung und an Trump zu appellieren. Die USA wenden gegen den Iran sogenannte extraterritoriale Sanktionen an. Das heißt, Firmen, die mit dem Iran Handel treiben, können in den USA mit Strafen belegt werden. Das zwingt europäische Firmen dazu, sich zwischen dem iranischen und dem amerikanischen Markt zu entscheiden. Und diese Entscheidung fällt in den allermeisten Fällen gegen den Iran aus. Das Nuklearabkommen hat das unbestreitbare Sicherheitsproblem, das die iranische Atomrüstung darstellt, zumindest für eine begrenzte Zeit eingehegt. Deswegen seien die Europäer erzürnt, dass die Trump-Regierung die Büchse der Pandora ohne Not wieder geöffnet habe, so Oliver Trainert, Experte für Rüstungskontrolle und Massenvernichtungswaffen an der ETH Zürich.
Die Welt ist durch diesen Nukleardeal insofern sicherer geworden, als man erstmal Zeit gewonnen hat. Solange der Deal in Kraft tritt, ist es eigentlich so gut wie ausgeschlossen, dass Iran tatsächlich Atomwaffen entwickelt, weil die Herstellung von spaltbarem Material begrenzt ist, was für Atomwaffen wichtig ist, vor allen Dingen aber auch durch die eingehenderen Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, die durch das Abkommen ermöglicht worden sind, ein Maß an Transparenz hergestellt wird, das es für die Dauer des Abkommens für Iran eigentlich nahezu unmöglich macht, Atomwaffen zu bauen. Und deswegen, wenn das Abkommen beendet wird, sind wir wieder zurück in der Situation von vor dem Abkommen und dann wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass Iran Kernwaffen entwickelt und baut.
Das Abkommen trägt nichts dazu bei, die aggressive iranische Außenpolitik in der Region einzuhegen. Dazu war es aber auch nie gedacht. Wie auch in den Rüstungskontrollverhandlungen mit der Sowjetunion in den 70er Jahren fokussierten sich die Verhandlungsparteien ausschließlich auf das Kernwaffenproblem, um zu einer Einigung zu gelangen. Die amerikanische Kündigung des Nuklearabkommens ist weniger einer kohärenten außenpolitischen Strategie als der amerikanischen Innenpolitik geschuldet. Trump will so seinen Anhängern zeigen, dass er in der Lage ist, die Hinterlassenschaft seines Vorgängers Obama zu demontieren. Gleichzeitig kann Trump so von dem für ihn desaströsen Mueller-Report ablenken. Die Demontage des Iran-Nukleardeals hat jedoch globale Folgen, besonders für die Bemühungen, die Weiterverbreitung von Atomwaffen in Zukunft zu verhindern, so Oliver Trainert.
Der Fall Iran war ja eigentlich der erste Fall, wo ein Staat, ein Mitgliedstaat des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages, der bei umfänglicheren Vertragsbrüchen erwischt worden ist, mit diplomatischen Mitteln wieder in das Vertragsregime über das Abkommen von 2015 zurückgeführt werden konnte. Und insofern war das in der Tat also ein nicht verbreitungspolitischer Leuchtturm, der dort aufgebaut wurde. Und wenn der jetzt wieder einstürzt, dann fällt natürlich vieles weg und die Krise des nuklearen Nichtverbreitungsregimes würde sich noch weiter verstärken. Und es wäre durchaus möglich, auch mit Blick auf die Konfrontationen in der Region, dass andere Länder dort auch einen nuklearen Weg gehen, an allererster Stelle natürlich Saudi-Arabien. Und wenn das passiert, dann wird eben dieses ganze nukleare Nichtverbreitungsregime tatsächlich möglicherweise an seine Grenzen kommen.
Das sind sie also, die dramatischen globalen Folgen der aggressiven Iran-Politik Donald Trumps und seiner Sicherheitsberater. Markus Pindor analysierte. Seit knapp 4 Jahren versucht Argentiniens Präsident Mauricio Macri, sein Land mit den Instrumenten aus dem neoliberalen Werkzeugkasten aus der Wirtschaftskrise zu manövrieren, was ihm so gut wie gar nicht gelingt. Das Land liegt ökonomisch völlig am Boden. Das könnte bei der Präsidentschaftswahl im Oktober für ein Comeback sorgen, das vor kurzem kaum ein Argentinier für möglich gehalten hätte. Cristina Kirchner, die Linkspopulistin, langjährige Präsidentin des Landes und Macris direkte Vorgängerin, sie liegt in den Umfragen zurzeit gleich auf mit Macri. Bis jetzt hat die umstrittene Politikerin noch offen gelassen, ob sie wirklich antritt, was an ihren Problemen mit der Justiz liegen dürfte. Vor der Wahl beginnen gleich mehrere Prozesse gegen die Ikone der argentinischen Linken wegen Korruption und Amtsmissbrauchs. Ihre Anhänger sind aber jetzt schon sicher, sie wird zurückkommen und skandieren "Vamos al volver".
Vamos a volver, wir werden zurückkommen. Die Anhänger der Ex-Präsidentin kann auch der Sturzregen nicht abhalten. Tausende sind gekommen aus allen Landesteilen zur Buchmesse von Buenos Aires. Stimmung wie im Fußballstadion. Cristina Fernández de Kirchner stellt ihr Buch vor. Sinceramente heißt es, auf Deutsch etwa, ehrlich gesagt. 600 Seiten lang, 200.000 Exemplare sind jetzt schon verkauft.
Es necesario.
Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag für ein verantwortungsvolles Gemeinwesen, das alle einschließt. Den Unternehmer, den Gewerkschaftler, den Arbeiter, den Sozialhilfeempfänger und eine große Verantwortung des Staates. Es ist eine Verpflichtung von uns allen. Kurz, ungewöhnlich ausgewogen und erstaunlich versöhnlich, so präsentierte sie sich, die kampferprobte und sonst gern auch bissige Ex-Präsidentin. Und trotzdem oder umso mehr ist mit diesem Auftritt der Handschuh geworfen. Er darf als Auftakt zum Wahlkampf ums Präsidentenamt gewertet werden. Eine Rückkehr der Linkspopulistin? Ist alles möglich, sagt der Politologe Gabriel Vomaro. Ihr größter Wahlhelfer wäre ausgerechnet die aktuelle Regierung des Wirtschaftsliberalen Mauricio Macri.
El gobierno de Cambiemos.
Die Regierung Macri hat sich immer auf das schwere Erbe ihrer Vorgänger berufen und es teils auch zu Recht für viele Probleme verantwortlich gemacht. Sie haben stark auf Polarisierung gesetzt und davon profitiert, weil viele Argentinier nach 12 Jahren Kirchnerismus genug hatten. Nun hat die Regierung die Wirtschaftskrise aber selbst verschärft und bekommt sie nicht in den Griff. Und Cristina erscheint wieder als Anwältin derer, die unter Macris Politik leiden. Und das sind immer mehr. Die Wirtschaft schrumpft, die Inflation liegt bei über 40% und die Landeswährung ist im Abwärtstaumel. Arbeitslosigkeit und Armut steigen, auch die Mittelschicht kommt nicht ans Monatsende. Steht ausgerechnet in Argentinien, Südamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft, ein neuer Linksruck bevor? Diese Aussicht stimmt die Märkte und auch die USA wenig euphorisch. Der Internationale Währungsfonds, der Argentinien den größten Milliardenkredit aller Zeiten gewährt hat, gab Macri jüngst noch einmal Schützenhilfe und gewährte neue Stützkäufe, um die Währungskrise in den Griff zu bekommen. Finanzexperte Gabriel Holland.
Obviamente. El mercado prefiere hablar con un amigo del mercado, con un market friendly, que con alguien que dice ser.
Natürlich hat der Markt lieber jemanden, der ihm freundlich gesinnt ist und keine, die ihn zumindest diskursiv als Aasgeier beschimpft. Aber im Grunde hat man von Macri etwas völlig anderes erwartet. Es ist völlig unklar, wohin das alles noch führt. Unabhängig davon, wer im Oktober gewinnt, sparen müssen alle. Auch Cristina Kirchner, nennen sie volksnah oder populistisch, wird kein Geld haben, um es an alle zu verteilen. Egal wer regiert, wird mit dem Internationalen Währungsfonds neu über die Schulden verhandeln müssen, weil wir weder zahlen können, noch wachsen können. Wer überhaupt antritt, entscheidet sich allerdings erst im Juni. Auch Macris Kandidatur ist nicht sicher. Es gäbe Alternativen, Kompromisskandidaten, doch haben die nicht den Bekanntheitsgrad und die Wählerstimmen im Schlepptau. Umfragen, die in Argentinien allerdings immer mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Kirchners Anhänger wittern Morgenluft. Ich habe schon viele Regierungen erlebt, aber die einzige, die dieses Land aus dem Schlamassel führen kann, ist Cristina. Sie steht für sozialen Frieden, Würde und Arbeit.
So sehen das jedenfalls ihre Anhänger. Kopf-an-Kopf-Rennen in Argentinien. Anne Herberg berichtete über das mögliche Comeback von Ex-Präsidentin Cristina Kirchner. Strafminderungen, Übergangsjustiz, Amnestien auch für Kämpfer, die Menschenleben auf dem Gewissen haben. Das ist im Grunde der Schlüssel für den Frieden in Kolumbien, den die Regierung jahrelang mit der FARC ausgehandelt hat. Doch der ist jetzt brüchig, denn der amtierende erzkonservative Präsident Iván Duque will viele dieser Errungenschaften jetzt rückgängig machen. Könnten FARC-Mitglieder bald also zu den Waffen zurückkehren? Nicht unwahrscheinlich, viele haben sich ohnehin schon kriminellen Gruppen angeschlossen. In dieser wieder dramatischen Phase für Kolumbien hat die Künstlerin Doris Salcedo ein Denkmal des Friedens errichtet. Sie hat die Ruine eines alten Herrenhauses in Bogotá mit eingeschmolzenen Waffen der FARC in eine Stätte des Erinnerns verwandelt. Burkhard Birke hat die Künstlerin für uns besucht.
Die Mentalität der Kolumbianer galt immer als brutal, unzivilisiert, gewalttätig. Die Entwaffnung kann uns vielleicht zeigen, dass wir Kolumbianer uns ändern können, indem wir miteinander reden. Fragmentos ist ein konkretes und reales Beispiel dafür, dass dies möglich ist.
Das Denkmal Fragmentos, auf Deutsch Fragmente oder Bruchstücke, soll verhindern, dass der Friedensprozess zu Bruch geht. Für Doris Salcedo ist Fragmentos ein Werk der Erinnerung. 69 Tonnen Waffen und Munition haben die 13.500 FARC-Kämpfer und Milizen im Rahmen des Friedensprozesses insgesamt an die UN übergeben. Die reinen Waffen, 8.000 Stück, ca. 37 Tonnen schwer, ließ die kolumbianische Künstlerin einschmelzen, nicht ohne dabei interessante Beobachtungen zu machen.
5.000 Waffen stammten aus den USA und trugen fortlaufende Seriennummern. Das war für mich wirklich überraschend, weil ich dachte, die FARC würden ihre Waffen auf dem Schwarzmarkt kaufen. Und das war der Beweis, dass sie sie direkt in der Fabrik kaufen konnten.
Das Metall dieser und der anderen Gewehre aus ehemaligem FARC-Besitz ließ Doris Salcedo zu Bodenplatten gießen. Bearbeitet wurden diese von 20 Frauen, die während der Jahre des Konfliktes Opfer sexueller Gewalt, nicht nur der Guerilla, sondern auch durch offizielle Sicherheitskräfte und Paramilitärs geworden waren.
Ich wollte mostrar que el crimen de violencia sexual es un crimen.
Ich wollte zeigen, dass sexuelle Gewalt ein politisches Vergehen ist und deshalb im Zentrum dieses Gegendenkmals stehen sollte. Deswegen wollte ich, dass diese Frauen das Metall schmiedeten. So bleibt ihre Erfahrung als Zeugnis vom Krieg und diese Frauen vollziehen gleichzeitig die Wandlung vom Krieg zum Frieden.
Sagt Doris Salcedo. Traumabewältigung mit dem Hammer.
Das Schlimmste, was in einem Krieg passieren kann, ist, Frauen als Objekte für den Triumph zu benutzen. So als wolle man den Gegner durch die Frauen verletzen. Als wären wir Frauen Kriegstrophäen. Wir sind doch keine Trophäen.
Ihre Wut darüber konnten Opfer wie Camila Cienfuegos stundenlang an den Metallplatten auslassen. 1296 Stück, je 60 auf 60 Zentimeter, liegen jetzt auf dem Boden eines großen leeren Raumes. Dieser nüchterne weiße Saal mit einer großen Glasfront zum in der Mitte gelegenen Garten ist das Kernstück des Denkmals, das Doris Salcedo im hinteren Teil der Ruine einer alten Villa im Herzen Bogotas errichten ließ. Wobei die Ruine selbst zur Metapher wird, Krieg bringt nur Vernichtung und Ruinen.
Wir stehen jetzt über den Waffen und die Waffen nicht mehr über uns.
Resümiert Angela Escobar, ein weiteres Opfer sexueller Gewalt, das Resultat ihrer Arbeit. Für die FARC war der Gedanke schwer zu ertragen, dass die Instrumente ihres Kampfes jetzt buchstäblich mit den Füßen getreten werden.
Ihre Waffen erlauben uns Kolumbianern, uns in einer neuen Realität zu bewegen. Eine Realität, die Frieden für die Zukunft verspricht.
Argumentiert indes Künstlerin Doris Salcedo. Auch die Tatsache, dass Opfer sexueller Gewalt ihre Waffen bearbeiten durften, traf auf Missfallen bei vielen Guerilleros und Guerilleras. Im Krieg gab es viele Formen der Gewalt und die FARC waren doch nicht die einzigen, die vergewaltigt und Frauen missbraucht haben. Diesen Einwand wollten Vertreter der FARC jedoch nicht ins Mikrofon äußern. Er zeigt indes, welch ein sensibles Pflänzchen der Friedensprozess noch ist. Symbolträchtig wurden im Garten Bäume aus dem Botanischen Garten Bogotas gepflanzt, der größte, eine Zeder, wirkt wie abgestorben. Ein Omen für den Friedensprozess, der nach der Entwaffnung der FARC ins Stocken geraten ist? Noch die Regierung von Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos hat viele der Versprechen zur Integration der Ex-Guerilleros nicht oder nur zögerlich eingelöst. Präsident Iván Duque stellt jetzt auch noch die Sonderjustiz in Frage. Künstlerin Doris Salcedo ist frustriert über die aktuelle Entwicklung, will aber trotz allem die Hoffnung nicht verlieren.
Ich glaube, wir Kolumbianer können uns immer daran erinnern, dass wir es geschafft haben, auf dem Verhandlungsweg enorme und mächtige Streitkräfte zu entwaffnen. Diese Lektion dürfen wir nie vergessen. Fragmentos wird immer da sein, um uns daran zu erinnern, dass dies eine Option ist.
Eine weitere Lektion lautet, diejenigen, die am meisten gelitten haben, scheinen am ehesten zur Versöhnung bereit.
Wenn man die Waffen schmelzen kann, so kann man doch auch den Hass schmelzen.
Zumindest bei den 500 täglichen Besuchern der Ausstellung scheint die Botschaft anzukommen.
Es ist beeindruckend, wie Doris Salcedo als Künstlerin und Journalistin eine Kultur des Erinnerns aufgrund von fürchterlichen Ereignissen kreiert.
Ja, eine Art Traumabewältigung mit dem Hammer. Burkhard Birke hat die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo getroffen, die ein Mahnmal aus den Waffen der FARC geschaffen hat. Vor 6 Jahren hat die Ebola-Seuche gleich mehrere Länder in Westafrika heimgesucht. Seit einigen Monaten nun breitet sie sich im Zentrum des Kontinents aus, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Und zwar schneller und schneller. 1000 Menschen sind bereits an dem Virus gestorben, weitere 1500 sind infiziert. Dass der Staat und die freiwilligen Helfer das Virus nicht in den Griff kriegen, das hängt auch mit der prekären Sicherheitslage in dem Land zusammen. Immer wieder greifen Milizen die Zentren der aktuellen Epidemie an und sogar Ärzte und freiwillige Helfer werden attackiert. Und das wiederum treibt sehr viele, auch infizierte Menschen, in die Flucht. Linda Staude hat in der kongolesischen Stadt Beni mit Helfern und Überlebenden der Krankheit gesprochen.
Janine Masika wiegt ein Kleinkind auf dem Arm. Geduldig hält sie der kleinen Ebola-Patientin immer wieder eine Plastiktasse an die Lippen, bis die Zweijährige mühsam ein paar Tropfen Wasser schluckt. Janine Masika trägt einen OP-Kittel und ein Haarnetz. Mehr Schutzkleidung braucht sie nicht. Die 33-Jährige aus Beni in der Demokratischen Republik Kongo war selbst mit dem gefährlichen Virus infiziert. Anfangs wussten wir nichts über Ebola. Wir haben gedacht, es wäre vielleicht eine Grippe. Mein Onkel ist als erster krank geworden. Meine Eltern haben ihn bis zu seinem Tod gepflegt. Dann sind sie infiziert zurückgekommen und haben andere angesteckt. Am Ende haben wir so 10 Familienmitglieder verloren. Nur 4 von uns haben überlebt. Und sind jetzt immun. Mittlerweile helfen Dutzende Überlebende wie Janine Masika beim Kampf gegen Ebola. Die Bevölkerung im Ostkongo vertraut ihnen, anders als den internationalen Helfern. Die Menschen in der Region haben das Gefühl, dass man sie seit Jahren im Stich gelassen hat. Und plötzlich hören sie von einer Ebola-Epidemie. Alle möglichen Leute tauchen auf, mit Fahrzeugen, diesen Raumanzügen und der Forderung, dass sie alles völlig anders machen sollen, als sie es gewohnt sind. Erklärt Machidiso Moeti von der WHO das tiefe Misstrauen. Mehr als 1000 Menschen sind bereits an Ebola gestorben. Die Epidemie breitet sich immer schneller aus. Auch weil niemand auf die Anweisungen der fremden Helfer hören will, sagt die Ebola-Überlebende Rochelle. Wir haben den Leichnam unserer Mutter aus dem Leichensack geholt. Wir haben nicht geglaubt, dass sie an Ebola gestorben ist, sondern es für eine Lebensmittelvergiftung gehalten. Sie haben uns inständig gebeten, uns impfen zu lassen, aber wir sind weggelaufen in die Stadt Butembo. Die Gewalt in der rohstoffreichen Gegend erschwert den Kampf gegen Ebola zusätzlich. Dutzende schwer bewaffnete Milizen terrorisieren die Bevölkerung. Kimberly Bennett vom Norwegian Refugee Council gegenüber der BBC. Die Region nordwestlich von Beni macht uns besondere Sorgen. Dort wurden in den vergangenen Wochen etwa 60.000 Menschen in die Flucht getrieben, weil bewaffnete Gruppen sich seit Ende März gegenseitig bekämpfen.
At the end of March.
Die verzweifelten Flüchtlinge versuchen, ins benachbarte Uganda zu kommen, durch den Busch, wo sie nicht auf Ebola getestet werden können. Darüber hinaus greifen die Milizen gezielt Behandlungszentren an. Nach einer solchen Attacke werden die Hilfsmaßnahmen ausgesetzt, vor allem die Impfungen und die Suche nach Kontaktpersonen von Ebola-Patienten. Das gibt der Krankheit Zeit, sich weiter auszubreiten. Der kongolesische Gesundheitsminister Oli Ilunga hat angeordnet, dass alle Helfer jetzt vom Militär eskortiert werden müssen. Eine Reaktion auf den jüngsten Milizenangriff, bei dem ein Arzt aus Kamerun erschossen worden war. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zeigte sich schockiert über den Mord an seinem Mitarbeiter, versicherte aber auch: Wir sind Lebensretter, wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden unsere Aufgabe zu Ende führen.
Auch wenn das immer gefährlicher ist, die Situation im Ebola-Gebiet im Kongo spitzt sich immer weiter zu, Linda Staude berichtete. Das war Eine Welt an diesem Samstag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende.